Ich meine, ich
Was
liebe
da
solche
passiert.
Figuren. Das sind natürlich diese dunklen, ambivalenten, nicht so direkt durchschaubaren, auch sehr handlungsmächtigen Figuren. Die liebe ich eigentlich mehr als vielleicht so ein Siegfried oder so. Also diese strahlenden Helden, die dann in der Oper eher die Tenöre sind.
Ganz ohne Lampenfieber und dafür mit jeder Menge interessanter Informationen rund um die Schauspielerei und eindrucksvolle Blicke hinter die Kulissen der Nibelungenfestspiele. In der 62. Folge vom VRM-Podcast Daheim in Rheinhessen begrüßen wir Thomas Leubel oder besser gesagt Hagen von Tronje. Hallo Thomas.
Hallo, grüß dich. Grüßt euch.
Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, wie soll man dich jetzt nennen? Thomas Hagen, weil das ist gerade ein bisschen ambivalent,
Nein,
oder?
man muss mich nicht mit dem Rollennamen ansprechen. So lange bin ich dann noch nicht im Character, wie man im Englischen dann sagen würde. Das geht erst gleich los. Wir haben noch ein bisschen Zeit und der Vorlauf beginnt so um 6. Wir fangen ja an zu spielen oder die Probe heute, Generalprobe, um 20:30. Das ist die Originalzeit.
Ja, das ist eine ganz besondere Folge vom VM-Podcast Daheim in Rheinhessen, denn heute ist die Medienprobe der Nibelungenfestspiele heute Abend. Morgen Abend ist dann die Premiere. Aber bevor wir jetzt über die Festspiele reden und den Hagen von Tronje, es ist gute Tradition bei uns im Podcast, dass sich der Gast einfach erstmal selbst kurz vorstellt. Thomas, was machst du beruflich? Was machst du privat? Erzähl das, was du möchtest. Das, was du nicht möchtest, lässt du raus. Einfach in ein paar Sätzen mal eine kurze Selbstvorstellung.
Ja, hallo, ich bin Thomas Leubel, Schauspieler und zwar schon ja, gefühlt recht lange. Ich bin 91 auf die Schauspielschule in Bochum und seitdem bin ich in diesem Beruf und es macht mir unglaublich viel Freude. Es hat ein großes Spektrum der Beruf, von eben Theaterspielen zum ersten Mal für mich, aber unter freiem Himmel vor so einer riesen Domkulisse. Aber sehr, sehr, sehr viele Jahre. Seit 91 eben an großen Theatern, Düsseldorf, viel in München, am Residenztheater, am Burgtheater, in Zürich am Schauspielhaus, in Köln am Schauspiel und so weiter. Und daneben eben auch sehr viel Film- und Fernseharbeit, aber auch Hörbücher, Hörspiele, Radio mache ich sehr, sehr gerne, beim Bayerischen Rundfunk. Da ist meine Heimat, nämlich in München. Und zwar auch schon sehr lange wohne ich in der Stadt und habe sie gebürtig eigentlich vom Niederrhein kommt, dann irgendwann lieb gewonnen. Was für ein Rheinländer, das mögen viele von den Hörern vielleicht nachvollziehen können, gar nicht so einfach ist erstmal, in Bayern anzukommen. Aber das ist dann irgendwann gelungen. Über Arbeit natürlich geht das immer leichter. 96 bin ich schon nach München gezogen, seitdem lebe ich da.
Und sorry, die Klischeefrage muss ich jetzt zum Einstieg dann doch auch bringen. Man hat ja dann doch nicht so oft die Möglichkeit, hier im Podcast mit einem Schauspieler, der das von Beruf und auch sehr erfolgreich tut, zu sprechen. Deswegen, es brennt wahrscheinlich auch vielen Hörern einfach auf den Lippen die Frage, war das ein Kindheitstraum zu sagen, ich werde Schauspieler oder wie entwickelt sich denn sowas?
Ja, das entwickelt sich vielfach oft. Also ich höre es auch bei meinen Kollegen auch hier wieder, dass viele so übers Schultheater, über solche Erfahrungen Kontakt bekommen mit dieser Darstellungsform und diesen Kunstform. Und bei mir war es genauso. Also ich bin in einem kleinen Ort groß geworden und da gab es eine kleine Schauspieltruppe, in der meine Großmutter auch gespielt hat. Und da hatte ich sie eben schon spielen sehen am Niederrhein, an der holländischen Grenze. Im Kreis Viersen, Brüggen heißt der Ort. Ist direkt bei Roermond, Venlo, vielleicht kennen das einige, holländische Grenze. Und dort habe ich sie schon spielen sehen, als ich sehr klein war und mich hat das immer sehr beeindruckt. Sie haben vor allen Dingen dort auch sehr viel in dem Dialekt dort, der so eine Mischung aus Holländisch, Deutsch, Platt nennt man das da. In der Form mit dieser Sprache haben sie dort Theater gespielt, was natürlich auch nochmal besonders war. Und sie hat mich mitgenommen, da war ich so ungefähr 8 Jahre alt. Da brauchten sie einen kleinen Pagen, so einen kleinen Diener, der ein paar Sätze sagen sollte in einem Stück. Die hatten bei dieser Truppe einmal im Jahr machten die ein Stück, trafen sich ungefähr jeden Freitag im Pfarrgemeindezentrum. Da wurde dann auch später die Bühne aufgebaut. Und dann hat meine Oma mich mitgenommen, hast du nicht Lust, das zu machen? Dann bin ich mit und habe 4, 5 Sätze da sprechen müssen. Ich habe das schon ein paar Mal auch erzählt in Interviews, weil das irgendwie auch so eine Initialzündung war. Fortgesetzt, also und das passierte dann auch. Ich stand dann meiner Erinnerung nach im Kommunionanzug von meinem Bruder auf der Bühne da. Fand das irgendwie einen interessanten Vorgang. Und dann gab es eine Steigerung, als ich aufs Gymnasium kam. Dort gab es eine unglaublich fulminante Theater-AG, also wie man das manchmal an vielen Schulen auch so hört. Ich höre das auch bei Kollegen, die da immer die ersten Kontakte mit Theater bekommen hatten. Und die waren sehr, sehr engagiert. Der Leiter, der das, ein Lehrer, der gar nicht bei uns an der Schule unterrichtete, sondern seine Frau, die meine Lateinlehrerin war. Und ich glaube, ich habe auch das große Latinum nur dadurch bekommen, weil ich in dieser Theatergruppe. Und die haben wirklich ambitioniert Klassiker gemacht. Shakespeare, Schiller, Goethe, Brecht. Und das war so fulminant. Das war eine große Bühne, eine große Aula an dem Gymnasium. Ich glaube, 600 Plätze hat das mit Orchestergraben, mit Schnürboden und so. Also das ging schon in die Richtung Theater. Und ganz tolle Truppe. Auch da traf man sich einmal die Woche und versuchte Faust auf die Bühne zu bringen, mit ganz viel Ideen und ganz viel Leidenschaft und ganz viel Enthusiasmus. Die besten Partys gab es immer dort, obwohl dann meine Musikrichtung, ich war dann, als ich dann älter wurde, 14, 15, 16, ging ich in so Punkmusik und Metal und so. Das war gar nicht ansonsten meine Clique oder mein Freundschaftskreis, aber Theater war irgendwie dann wie außen vor und ich habe das immer gemacht dann. Also seit 8 Jahren, mit dem Lebensalter von 8 Jahren, bin ich in diese Theaterrichtung gerutscht und habe es nie aufgehört. Das dann professionell zu machen, hat dann natürlich noch bis nach dem Abitur und damals auch nach dem Zivildienst in meinem Falle gedauert, der damals knapp 20 Monate war. Also es war schon noch lang noch, wird ja jetzt wieder diskutiert. Es war eine interessante Zeit, das zu machen noch. Und in der Zeit hat sich das dann verfestigt, dass ich das jetzt wirklich mal ausprobiere, professionell zu machen. Und dann bewirbt man sich an staatliche Schulen, schreibt dorthin, wann sind die Aufnahmeprüfungen. Und bei mir war dann das Glück, dass ich innerhalb von 4 Wochen waren es ungefähr, gab es Termine in Berlin, West-Berlin, das Ende 91 bin ich auf die Schauspielschule, ne, da war dann gerade die Mauer. Es war immer noch nicht so ganz klar, wie machen die Schulen im Ost-Berlin auch, weil Ernst Busch macht die weiter und wie macht sie weiter, wird das fusioniert. Trotzdem hatte ich mich dann da beworben, bin aber nicht angenommen worden. In Essen-Werden, Volkwang-Schule, bin ich auch nicht angenommen. Aber dann eine Woche später in Bochum habe ich diese Prüfung bestanden und 2 Wochen später Bescheid bekommen, dass ich da angenommen bin und dort studieren darf. Und das war dann wirklich der Startschuss. Diesen Beruf wirklich 24 Stunden lang zu beackern und ja, alles, was damit zusammenhängt. Das ist ein ganz schönes Waschprogramm dann. Eigentlich 4 Jahre studiert man das in der Regel an den staatlichen Schulen. Und Bochum war eine spezielle Schule, weil die so eine ganz reine Schauspielschule war. Da gab es nichts anderes, kein Tanz, keine Musik, keine Hochschule der Künste, sondern reine Schauspielschule. Ein ganz kleiner Laden, sehr familiär. Und ich habe das sehr geschätzt dort. Und es war wirklich die prägendste, intensivste Zeit dann. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Also Engagement in Düsseldorf, noch eigentlich bevor ich das Studium abgeschlossen hatte. Und dann auch schon der Umzug dann nach München und so. Dann die einzelnen Stationen der Theater. Und parallel ein bisschen immer auch schon Film. Und
ja, wenn man dann wieder so ein bisschen durchschaut, ne? Also wie du gerade gesagt hast, von Bühne zu Bühne, von vor der Kamera zu vor der Kamera. Wenn du so ein bisschen jetzt noch abschließend in der Passage zurückblicken wollen würdest, gibt es für dich besondere Highlights in deinem bisherigen Werdegang, sowohl TV als auch Bühne, wo du sagst, das sind Dinge, die sind einfach noch so präsent und das ist einfach ein Highlight in meiner Karriere? Oder würdest du jetzt sagen wollen, alles war mega geil?
Ja, also natürlich ist das ist ja ein leidenschaftlicher Beruf, also so begreife ich den. Und das bedeutet natürlich auch, dass das dann immer auch große Aufs und Abs natürlich gibt und auch aus dieses Ringen um bis hin zu einer Premiere am Theater oder die erschöpfende Arbeit auch beim Drehen, die Intensität, die da oft vorhanden ist, das geht ja nicht ohne Weh und Ach. ne, sondern das kostet manchmal auch was. Je nach beim Theater ist es dann oft auch sogar so, je nach Rolle, wenn du große protagonistische Rollen, dann sind da auch gerade bei den Klassikern, das fordert sehr, sehr viel. Und man begreift dann oft auch als Schauspieler, und ich habe das sehr, sehr lange, sehr intensiv, sehr viel. Also ich habe unglaublich viele Vorstellungen am Residenztheater dann in München um die 2000er Jahre dann gespielt. Das jeden Abend im Grunde genommen irgendwas. Also das halt, ich hatte 13, 14 verschiedene Stücke im Repertoire und die 15. geprobt. Das hieß also morgens, je nachdem, wie bis 3 Proben und dann abends die Vorstellung spielen und so weiter. Also es war so intensiv und so erschöpfend. Und man denkt dann, das ist das, der Mittelpunkt des Universums, ist dieses Theater. Es gibt gar nichts anderes mehr. Bis man dann mal ausschert und sagt, so, jetzt brauche ich mal eine Pause, jetzt mache ich mal nicht mehr im sogenannten festen Vertrag, ne, dass man da durchbeschäftigt ist und ganz viele Rollen spielt, sondern man sagt, jetzt bin ich ein freier Künstler, nennt sich das, was nicht ganz stimmt, aber so frei ist man dann nicht. Man sucht natürlich dann auch den nächsten Job, aber man hat ein bisschen mehr Zugriff auf seine eigene Zeit und das führt dann dazu, dass man da ein bisschen anders drauf blickt. Und da gibt es intensive, natürlich Erfolge brennen sich natürlich immer auch besonders ein. Wenn man so wenn wir Schauspieler oft so untereinander sitzen, merkt man dann, wie die Geschichten, besondere Geschichten, Anekdoten, ne, wie die sich so aneinanderreihen können. Da gibt es viel zu erzählen über, was so passiert bei Vorstellungen, wie der Regisseur was gesagt hat, der Kollege, wo man irgendwie mal falsch aufgetreten, was auch immer. Es gibt die wildesten Geschichten. Die größten Erfolge sind sehr prägnant, sehr prägsam, aber die großen Rollen, die man dann übernehmen durfte, das ist ja alles nicht auch selbstverständlich, ne? Das sind immer so Privilegien, an dem richtigen zur richtigen Zeit, an dem richtigen Ort zu sein, ein Regisseur, eine Intendantin, Regisseurin, die einen dann so besetzt und das auch mit einem dann so durchrockt. So wie in diesem Fall, ne? Besetzungen, die so zusammenkommen, Chemien, die dann im Ensemble entstehen, die führen dann zu etwas und zu besonderen Erinnerungen. Manchmal merkt man es erst leider viel zu spät. Man, mittendrin ringt man sehr oft um Dinge und kämpft sich durch die nächste Premiere und merkt dann erst Jahre später, wie sehr das eigentlich eine besondere Zeit war. Also da fand ich sehr prägend natürlich die Zeit am kurz an den Kammerspielen und dann am Residenztheater München mit dem Dieter Dorn, der dort Intendant war, der ein sehr, sehr spezielles Ensemble dort von den Kammerspielen mit auf die andere Straßenseite nahm, ans Staatstheater. Es gab dort, ich würde fast aus dem Stand sagen, ein Dutzend von Kollegen, die schon über 40 Jahre zusammen Theater machten in der Stadt, an den Kammerspielen und dann am Residenztheater, die ich alle unglaublich geschätzt habe. Es gibt leider nicht mehr viele, die noch leben, aber das war eine ganz besondere Erfahrung. Und zwar von den größten Protagonisten an, also Rolf Beusen, Gisela Stein, Thomas Holzmann, bis hin zu den Kollegen, die ich sehr, sehr geliebt habe, die gar nicht so große Rollen oft gespielt haben. Im Gegenteil, immer wieder auch die kleinen Rollen, die aber Dieter Dorn in dem ganzen Spektrum eines Ensembles bei einer Shakespeare-Arbeit, bei einem antiken Drama oder so, dann waren diese Rollen so klar, so toll besetzt, wie eine Farbpalette. Also das hat er immer ganz toll gemacht. Und er hat das eben auch sehr geschätzt, dass so ein Ensemble dann sich zusammensetzt. Auch jede Rolle ist da extrem wichtig gewesen und besonders betrachtet und die Kontinuität über Jahrzehnte miteinander da Theater zu spielen, wie die das konnten, es war natürlich außergewöhnlich, mit denen dann auf der Bühne zu stehen. Es hatte eine besondere Aura. Das werde ich sicher nicht vergessen. Und je länger das zurückliegt, desto mehr schätze ich auch die Art und Weise, wie Dieter Dorn da an Stücke herangegangen ist. Nämlich, indem er ein Shakespeare immer ungekürzt gespielt hat. Also da wurde jedes Komma inszeniert, was man so in unseren Bereichen als Werktreue bezeichnet. Der Dichter ist die Referenz, das Stück ist die Referenz und man versucht jetzt dieses Stück anwesend zu machen. und nicht eine Lesart. Ne? Und das hat verschiedene Gründe. Das hat auch Kraft, die Collagen, das ein Stück zu zerhauen und anders zusammenzusetzen, mit anderen Stücken zu vermixen. Das hat auch Kraft und ist auch besonders im deutschen Theater sehr auffallend, hat sich das entwickelt seit den 60er Jahren. Viel weniger im Ausland, wenn man in England schaut, wie dort Shakespeare immer noch oder so inszeniert wird. Und das ist eine interessante Betrachtung immer wieder für mich. Ich mache beides sehr gerne. Also richtig Performance-Kunst mit Freunden, mit Jon Bock zum Beispiel aus Berlin, ein Aktions- und Performance-Künstler, mit dem ich viele Dokumenta und in London und überall auf Kunstfest, Biennale Venedig, wo man dann so Performance-Sachen macht. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und dann das ganz klare, werktreue Theater finde ich auch irre gut. Also Sprache. Und das fasziniert mich immer mehr. Das ist prägsam gewesen. Und dann gibt es einzelne Fernsehen- und Filmprojekte, die natürlich sehr stark in Erinnerung sind. Und klar, besonders herausstechend war dann die Arbeit mit Maren Ader an Toni Erdmann, ein Kinofilm, der in Cannes damals dann Premiere hatte und wirklich furios gelungen war. Eine ganz fantastische Regisseurin mit einem Buch, was sie geschrieben hat. Unglaubliche, tolle Sandra Hüller in der Hauptrolle, Peter Simonischek. Das war ein Geschenk, dabei zu sein. Das werden wir nie vergessen. Peter sagte dann immer, wenn wir uns trafen, dann mal später so, ja, da sind wir für immer verbunden durch diese Erfahrung, dass wir das gedreht haben und diese Erfahrung, als der Film fertig war auf der Premiere dort in Cannes. Das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht sind aber die, wo ich ja eingangs erzählt hatte, dass ich da Theater AG, ne, in dem Gymnasium, wo ich war, da haben wir den Faust gemacht, dann sollte ich da den Mephisto spielen, das wir auch gemacht haben. Und das haben wir auch sehr oft gespielt, also ungewöhnlich oft vor über 600 Leuten, jeweils bestimmt 10, 12 und dann wieder noch in anderen Orten gespielt. Also das war schon fast auf so einem Level, wo man dachte, meine Güte, ne? Also es ist dann nicht nur Family and Friends kommen und die Mitschüler, sondern schon richtig Theater. Das war natürlich eine Erfahrung in der Zeit. Mit 16, 17 ist das speziell. Da brennt sich dann was ein in deine Diskette. Und das kann ich auch erzählen. Also morgen haben wir die Premiere, Freitag. Am Samstag kommt dieser Regisseur, dieser Leiter dieser Theater AG, der immer noch das macht auch, der kommt sich übermorgen diese zweite Vorstellung anschauen. Schaut natürlich, was macht der Leubel da jetzt? Den muss ich mir doch mal anschauen, da als Haken. Ja, ich das glaub, war das eine lange Rede, ne, mit kleinen, vielleicht ist das eine Antwort auf das, was du gefragt hast.
Ja, das sind doch auch die Geschichten und die Insights, die ich eingangs erwähnt habe, die man, glaube ich, hier hören möchte und wofür der Podcast auch einfach geschätzt ist, dass er Raum dafür gibt, auch mal auszuholen und einfach mal einen Blickwinkel drauf zu belegen. Nichtsdestotrotz wollen wir auch nochmal jetzt wirklich auf das aktuelle Stück schauen und ich habe mir da ein Stichwort als, sage ich mal, Laie gerade aufgeschrieben, das nennt sich Werktreue. ich habe viele, als Wormser natürlich, viele Auflagen und Stücke der Nibelungenfestspiele die letzten Jahre gesehen. Als Laie würde ich jetzt behaupten, dass die Werktreue bei den Nibelungenfestspielen jetzt nicht so gegeben ist, was gar nicht negativ gemeint ist, sondern einfach sehe ich jetzt als Laie nicht mehr so. Kannst du vielleicht ein bisschen auf das Stück, das jetzt Der Diplomat heißen wird, vorausschauen? Wird das ein werktreues Stück? Was erwartet die Zuschauer und Besucher der Festspiele denn beim Diplomaten?
Na, da könnte ich ja natürlich auch mal ausholen, weil natürlich, es gibt ja, wie viele Handschriften gibt es von dem Nibelungenlied? Von den Figuren, die da auftauchen, gibt es verschiedene Sagen, also da ist die Tittrick-Sage, die Walter-Sage, die Nibelungen-Sage. Da waren der Verfasser, der ja jetzt auch nicht bekannt ist, von dem Ursprungsmythos auf das, was wir beziehen uns dann oft auf diese mittelhochdeutsche Fassung, die Simrock dann übersetzt hat wahrscheinlich. Ne? Das hat ja Hebbel auch relativ genau dann übernommen, aber hat natürlich auch seine Sachen dann andere Schwerpunkte gesetzt. Die Übertragungen damals schon waren ja auch schon, je nachdem, wer es gesungen hat und vorgetragen hat, immer auch eine Lesart des Mythos. Ne? Geografische Vermischungen, Figuren, die mal da, mal dort und dann doch anders auftauchen. Und das Hier in dem Falle Senkel Zaimoglu, die jetzt die Autoren sind, das Prinzip ja hier bei den Nibelungenfestspielen, so habe ich es verstanden, ist immer wieder auch eine Fortschreibung dieser Nibelungensage, dass man sich auf den Ursprungsmythos natürlich bezieht, auf die Figurenkonstellationen, die Wormser sowieso sehr gut kennen und aber auch, es ist ja auch ein Teil deutsches Kulturgut, dass das aber fortgeschrieben wird und immer wieder auch ein Fokus auf vielleicht eine Nebenfigur der Nibelungensage mal geworfen wird. Und das ist in diesem Stück jetzt der Fall. Also der Dietrich von Bern ist in diesem Fall der Protagonist und ist im Fokus der Erzählung. Und Zaimoglu Senkel haben das dann in einer gewissen Weise anders fortgeschrieben, als es in der Nibelungensage. Diese Figur taucht dort auf, dezidiert, auch ganz am Ende in dieser am Hundenhof. Nimmt er auch nochmal eine wichtige Position ein. Das ist in diesem Stück anders, das kann man ruhig auch verraten. Das wird ein bisschen anders gewertet, anders gelesen, anders ausgearbeitet. Will da auch nicht zu viel verraten, weil das ist auch ein interessanter, spannender Punkt dann im Verlauf des Stückes. Ich finde das aber trotzdem sehr ernsthaft und sehr nahe an den Ursprungsmythen, an den Charakterisierung an den Zeichnungen der Figuren, wie wir sie kennen, wenn man das Nibelungenlied schon mal angeschaut hat, dann sind die Figuren, die wir jetzt zeigen, recht nah daran. Und auch die Situation, die Szenen, die drei Akte, die dort geschrieben sind, sind eigentlich fast klassisch. Also ich habe das von Anfang, als ich es gelesen hatte, dann zum ersten Mal. Weil ich fand immer so, das ist so ein Ansatz, den ich also es ist eine große Hausnummer. Bei Schiller natürlich findet man historische Bearbeitungen, Maria Stuart, Don Carlos, diese ganzen Stücke, wo Schiller ein ähnliches, er macht eine Fortschreibung, er wertet eine historische Vorlage in seiner Lesart, in seinem Sinne, was er aktuell jetzt auch erzählen will in seiner Zeit. Und so ist es auch bei uns. In dem Falle ist es eben, darum heißt das Stück auch Der Diplomat, gibt es natürlich für den Zuschauer zu entdecken, man will das ja auch nicht immer alles vorschreiben, der Protagonist Dietrich von Bern, diese Figur in vielen Schlachten zermürbt und zerrieben, traumatisiert, verlegt sich auf, sagen wir mal, auf eine Art des Pazifismus. Also im Gegensatz dadurch, dass er ist eigentlich auch so ein Heldenkämpfer. Er hat ein super Schwert, hat super Kräfte. Da gibt es ja einige von diesen Figuren. Nicht nur Siegfried, den wir alle kennen, mit seinem super tollen Schwert Balmung. Da gibt es einige von diesen tollen Helden, die mit super Waffen umgehen dürfen. Der verweigert diese weitere Fähigkeit, zu töten, zu morden, Schlachten zu schlagen, Kriege zu führen oder bestenfalls zu gewinnen, verzichtet auch auf seine Krone und wird zu einem Vermittler zwischen den Großmächten Rom und Hunnenreich. Das ist quasi die Ausgangsposition. Und darum heißt das Stück auch Der Diplomat, der versucht sozusagen über Diplomatie einen drohenden Riesenkonflikt zu befrieden. Zentrum und Station für diesen Konflikt wird dann eben Burgund, also Worms, der Wormser Hof. Das kulminiert dann alles hier vor Ort. Und ob ihm das gelingt, das ist sozusagen die Folge des Stückes und das kann man sich da anschauen. Das ist
Das
recht
beantworten hier aber wahrscheinlich
spannend. Ja, sonst ist ja immer, muss man immer den Spoiler-Alarm schon anmachen hier.
Richtig, richtig.
Ja,
Äh,
ja.
noch eine Frage zu deiner Rolle. Ja, Hagen von Tronje, das ist ja, glaube ich, einer der bekanntesten, so, wenn man mal fragt, wen kennst du von Festspielen, jetzt nicht nur in Worms, sondern auch generell rund um das Thema. Und der Hagen ist da, glaube ich, dann doch schon jemand, der dann öfters mal genannt wird. Ich glaube,
Ja.
jeder und auch du, der sich ja über die Jahrzehnte viel mit Kunst, Literatur und so weiter auseinandergesetzt hat, hat ja so eine gewisse Vorstellung von dem, wie der Hagen war und wie man ihn vielleicht auch interpretieren würde, wenn man ihn denn mal spielen würde. Jetzt ist es für dich so, dass du tatsächlich die Rolle des Hagen spielst,
Ja.
eingebettet natürlich in eine ganz spannende Geschichte, die du gerade angeteasert
Ja.
hast. Wie ist so die Vorbereitung auf die Rolle gelaufen? Was hat sich auf dem Weg, als du das Stück kennengelernt hast, das Drehbuch und auch die Kollegen, was hat sich da in dir verändert? Was hat sich da in deiner Sicht auf die Rolle verändert? Und wie ist die Rolle denn? Vielleicht hol da noch mal ein bisschen aus, und dann sind wir auch schon am Ende der Ausgabe angekommen. Aber ich glaube, das ist noch mal ein total spannendes Thema auch, um zu
Ja,
hören,
total. Also ich meine, ich
was
liebe
da
solche
passiert.
Figuren. Das sind natürlich diese dunklen, ambivalenten, nicht so direkt durchschaubaren, auch sehr handlungsmächtigen Figuren. Die liebe ich eigentlich mehr als vielleicht so ein Siegfried oder so. Also diese strahlenden Helden, die dann in der Oper eher die Tenöre sind, bin ich ja auch nicht. Also gefällt mir auch in der Wagner-Oper ist der Hagen mir viel interessanter und lieber als Siegfried. Mich hat das fasziniert, als Vorlage jetzt zunächst mal von dem Ursprungsmythos, wie aktiv der ist, handlungsvorantreibend, aber auch in der Verantwortung, dieser Bewahrer. Man ist auch natürlich, manchmal denkt man auch, ah, der ist mir viel zu konservativ, viel zu bewahr, also viel zu konservativ, viel zu repressiv. Aber er handelt und verantwortet es. Also das hat einen ganz großen Realismus dann auch, eine konkrete Sache. Darum, der macht, der schafft weg. Das sind so diese Figuren. In den Mafia-Filmen ist das halt der Typ, der entsorgt dann, also passiert dann, da liegt dann da eine Leiche rum. Das ist dann bei den Sopranos der Typ, der den durch den Fleischwolf dreht oder irgendwo versenkt oder so. Ne? Das sind die Leute, die machen auch die Arbeit. Die anderen machen die großen Entwürfe, die großen Ideen und er setzt durch. Und er ist da immer hart an der Realität. Und das fand ich immer faszinierend daran. Und er hat ein großes Geheimnis. In der Nibelungensage weiß man immer nicht genau, was sind seine Motive eigentlich. Er wird dann oft, selbst von Etzel wird er unglaublich geschätzt und respektiert. Und diese Eskalation dann da am Hundenhof in der Ursprungssage, also finde ich enorm. Also er wird als großer Recke auch in Schlachten beschrieben, also selbst von den Superhelden respektiert. Und dann macht er aber Sachen, also wirklich Kopf ab, solche Sachen, ne? Der schlägt da Leuten irgendwie die Köpfe ab, wo man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber er ist ein unfassbarer Realist, glaube ich, da und ein Macher. Und das fand ich total spannend an dieser. Und das ist ein dunkleres Prinzip in diesen ganzen, in dieser ganzen Palette von Archetypen, die man in der Nibelungensage sieht und auch bei uns im Stück. Das Helle, das, was mit Dietrich jetzt in dem Falle, was Siegfried vielleicht ehemals war, Dietrich in einer Form übernimmt oder auch bei uns Giselher, der dem Siegfried so nacheifert, der junge Giselher, der sein wie dieser übermächtige Held Siegfried, der so strahlte. Das sind die hellen Figuren und das Dunkle auch auszuhalten, ist gar nicht so einfach, aber interessant. Und da noch ein Geheimnis zu bewahren, das ist dann auch so der Weg dann einer Arbeit. Und es ist, ja, wie will man das vergleichen? Mich interessieren diese Figuren oftmals mehr als die großen, überstrahlenden Sympathieträger. Also im Batman ist es dann doch eher der Joker, der interessant ist. Ne?
Der ja
Aber
dann auch seine eigenen Filme bekommen hat.
der dann, wie man jetzt dann genau, und zwar zu Recht, ne?
Ja.
Also, und auch in der Auflösung, wie sie es gezeigt haben, natürlich, wie komplex und psychologisch die da rangegangen sind, was ja auch toll war dann.
Ja, also gerade der letzte Joker-Film war krass. Ja.
Fantastisch. Genau, damit können wir natürlich nicht wetteifern, aber wir arbeiten uns natürlich in diese Richtung vor. Wir haben ja hier auch viele Effekte, Video, Feuer. Also es ist ja ein großes Event immer auch hier, die Nibelungenfestspiele. Dank Roger von Tobel, der das eben so ausarbeitet, diese Geschichten. Das ist in einem Theaterraum geschlossen, würde man das anders angehen, konzentrierter, vielleicht noch psychologischer die Szenen führen, ne? Noch feiner, noch kammerspielartiger vielleicht, so wie Schiller das dann auch oft vorschlägt, der dann eben Don Carlos oder Maria Stuart die große Weltpolitik am ganz kleinsten persönlichen Moment, an der kleinen Eifersucht von König Philipp seiner Frau gegenüber entspinnt sich dann der Weltbrand oder bei Maria Stuart eben, ne, dann die die Verfolgung der Katholiken und so weiter und so fort, ne? Also die Erbfolge wird anders dann bestimmt werden in der Geschichte. Und es sind kleine, feine Eifersüchteleien, wie wir das ja auch bei den Nibelungen auch schon kennen aus dem ersten Teil der Sage, der Streit zwischen Brünnhild und Kriemhild, ne? Also wo am Ende dann Siegfried daran glauben muss durch diesen Streit. Genau. Das sind so die Punkte. Also Hagen ist eine spannende, dunkle, ja, es ist eine interessante Figur. Ich mag den ganz gerne. Es ist nicht ohne, ehrlich gesagt, aber ich habe echt viel Spaß, auch mit den Kollegen da. Jeder sucht da seine Position natürlich. Ne? Wir mal sehen. Ich werde jetzt mal heute nochmal die Generalprobe gut nutzen und morgen dann Rock'n'Roll.
Wir sind schon alle sehr gespannt. Alle, die da draußen Karten haben und vielleicht vorher schon reinhören, sicherlich auch. Ich glaube, das war auch irgendwie eine zeitlose Folge, weil wir doch sehr viel auch über allgemeine Themen und tiefe Einblicke reingeschaut haben. Von daher umso schöner nochmal, dass wir da beide Seiten verknüpfen konnten.
Ja,
Das war auf jeden
klar.
Fall die 62. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Ich sage an dieser Stelle schon mal tausend Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Thomas Leubel.
Vielen Dank, viele Grüße an alle. Kommt in diese Vorstellung. Es ist wirklich toll, da auf der Tribüne zu sitzen und über den Dom den Sonnenuntergang zu betrachten und diese Action auf der Bühne dann noch mitzunehmen.
Daheim ist eine Produktion der VRM-Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.